Hallo und herzlich willkommen beim To-Dos Podcast. Und wenn ihr schon länger dabei seid, dann kennt ihr uns noch als 17 Ziele Podcast. To-Dos, das fanden wir aber einen besseren und treffenderen Namen. Und deswegen haben wir es umgestellt, weil hier stellen wir euch Leute vor, die was tun, anstatt einfach nur zu reden. Und es gibt viel zu tun. Die USA schotten sich ab, der Krieg in der Ukraine, Nahost, Klimakrise. Es scheint manchmal, als würde die Welt so Stück für Stück auseinanderfallen. Aber bei all dem, und das sind natürlich extrem wichtige Stories, da vergessen wir ganz oft, es gibt Menschen, die schon extrem viel tun, die sich einsetzen für eine gerechtere, nachhaltigere Welt. Also entsprechend so ein bisschen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und die sehen das nicht nur als nette Wertmarker oder Wegmarken, sondern als Handlungsauftrag. Und diese Menschen, die wollen wir euch vorstellen. Mein Name ist Felix, schön, dass ihr dabei seid. Und mir gegenüber sitzt quasi digital heute ein Gast. Und wir beginnen wieder mit der Schnellfragerunde, wie immer. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
Hallo Felix, hier ist Sebastian. Die 17 Ziele sind für mich ein Versuch, die Welt zusammenzubringen und eine gemeinsame Agenda aufzusetzen, die kooperatives Handeln ermöglicht und orientiert. Für mich ist dabei in meiner Art besonders das Ziel 17 relevant, die Idee, eine globale Partnerschaft zusammenzubringen, um die anderen Ziele umzusetzen.
Was verbindest du mit Nachhaltigkeit?
Die Idee, dass das, was wir heute machen, keine negativen, sondern positive Auswirkungen auf längerfristige Dynamiken hat, dass Generationen, die kommen werden, dass das, was wir heute tun, eher eine positive als eine negative Auswirkung auf zukünftige Generationen hat.
Und was machst du da so einen ganzen Tag?
Ich versuche zu verstehen, wie sich globale Politik verändert, welche Machtkonstellationen sich verändern, welche gleich bleiben, wer welche Interessen hat, wie Werte umgesetzt werden und wie globale Kooperation manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und was wir tun können, damit sie insgesamt besser funktioniert.
Und da sind wir schon mittendrin. Mir gegenüber sitzt nämlich digital Sebastian Haug. Sebastian, du bist Geograf, du bist Politikwissenschaftler und forschst zu den Vereinten Nationen, zu globalen Machtverschiebungen, zu Chinas Rolle auch im globalen Sinn, zu den USA. Und da ist natürlich gerade viel los. Und das machst du am German Institute of Development and Sustainability. Und du hast ein Paper geschrieben, das ich jetzt gelesen habe. Und da geht es um den Einfluss von Trumps neuer Amtszeit auf die Arbeit der Vereinten Nationen. Und da ist, also die, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Im Januar ging das Ganze los und Donald Trump hat wirklich ganz am Anfang seiner Amtszeit gleich mal gesagt, okay, die US-Entwicklungsbehörde, da frieren wir die Gelder ein, das kann so nicht mehr weiterlaufen. Ich habe jetzt bei der UN eine Pressemitteilung gelesen, die rechnen damit, dass in Pakistan 1,7 Millionen Menschen von dieser Ankündigung der USA betroffen sein werden. In Bangladesch 600.000 Menschen. Es gibt verschiedenste Dienste bei den Vereinten Nationen, die darunter leiden werden. Das klingt alles extrem dramatisch. Vielleicht mal gleich vorweg, wie dramatisch ist denn jetzt diese Situation mit der Ankündigung von Trump in seiner zweiten Amtszeit?
Also aus der Perspektive der Vereinten Nationen ist das so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man die Funding Streams anschaut, also die Finanzierungsströme, die der UN ermöglichen, das zu tun, was sie tun soll. Die UN ist ja eine zwischenstaatliche Organisation, hat 193 Mitgliedstaaten, die USA sind ein Mitgliedstaat unter vielen anderen, aber die Vereinigten Staaten von Amerika sind und waren schon immer die wichtigsten Beitragszahler an das UN-System. Das bedeutet, wenn die USA ihre Finanzflüsse ändern, zurückschrauben, hat das massive Auswirkungen auf das gesamte UN-System, über alle Arbeitsbereiche hinweg. Da, wo wir es am meisten spüren, das ist der humanitäre Bereich, da, wo Menschen direkt und zuverlässig Unterstützung brauchen, um zu überleben, also sowohl im medizinischen Bereich als auch was Ernährung oder Sicherheit angeht. Da merken wir es am direktesten. Aber auch die anderen Arbeitsbereiche der UN werden sehr sicher davon betroffen sein, dass die USA mittel- und längerfristig ihre Zahlungen zurückschrauben.
Du hast gerade gesagt, die USA sind ein wichtiger Geldgeber. Kannst du das mal irgendwie so in Verhältnis setzen? Wie wichtig sind die denn für die Vereinten Nationen?
Also wenn wir uns das reguläre Budget, also sozusagen das Grundbudget des UN-Sekretariats anschauen, dann hat die USA da 22% der Beiträge. Das ist das, was sie beitragen. Da gab es schon lange eine große Diskussion dafür. Die USA wollen immer eher weniger zahlen. Die anderen wollen, dass die USA ein bisschen mehr zahlt. Gleichzeitig ist das Problem, dass wenn das UN-Budget zu stark von den USA abhängig ist, dann ist die gesamte Organisation von den USA mehr abhängig. Das ist das, was wir jetzt gerade sehen, einen potenziell negativen Auswirkungen für die Stabilität des UN-Systems. Aber wenn wir uns dann nochmal andere Finanzströme anschauen, jenseits des regulären Grundbudgets, da sind die USA sehr, sehr stark gewesen, sogenannte freiwillige Beiträge zu zahlen. Das bedeutet, die US-Regierung entscheidet jedes Jahr, wir wollen so und so viel Geld an die und die Unterorganisation und die Teilorganisation der Vereinten Nationen geben. Und damit kann die USA indirekt bestimmen, welche Themenbereiche von den UN bearbeitet werden und welche eben nicht. Und viele andere Länder machen das auch. Besonders reiche westliche Staaten geben sehr viel Geld an freiwilligen Beiträgen an die UN. Wenn jetzt die USA unilateral entscheidet, diese Beiträge zurückzuziehen oder nicht mehr zu geben, hat das massive Auswirkungen darauf, was UN-Organisationen de facto Tag für Tag tun.
Okay, Sebastian, also pass auf, ich verstehe, da müssen wir uns das, glaube ich, mit dieser Finanzierung gleich nochmal ein bisschen näher beschäftigen. Das würde ich aber noch ein bisschen hinten anstellen, weil ich würde, glaube ich, erstmal so ein bisschen auf dieses Warum, was ist denn da jetzt eigentlich gerade loskommen wollen? Warum kehrt jetzt gerade das Land, das viele dieser Organisationen, über die wir sprechen, eigentlich auf deren Initiative auch viele dieser Organisationen überhaupt erst gegründet wurden, warum kehren die jetzt so massiv den Rücken?
Also erstmal müssen wir, glaube ich, verstehen, was Multilateralismus ist. Die Idee ist, dass verschiedene Staaten zusammenkommen, Organisationen aufbauen, die Kooperation institutionalisieren. Das bedeutet, Staaten müssen nicht jedes Mal neu zusammenkommen und sagen, letztes Mal haben wir das gemacht, jetzt wollen wir das machen, sondern sie haben grundlegende Institutionen, die ihnen dabei helfen, regelmäßig zusammenzuarbeiten und sich regelmäßig abzustimmen. Die USA als starke Wirtschaftsmacht, besonders seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war ein Kernakteur dabei, die UN zu gründen. Und die UN haben ja auch ihren Hauptsitz in New York und das ist nicht zufällig. Also die USA war lange Garant dafür, dass das UN-System, was ein Kernelement der aktuellen Weltordnung ist, dass das UN-System funktioniert. Über die letzten 30 Jahre hat sich das UN-System inhaltlich verändert, hat expandiert. Mit dem Ende des Kalten Krieges waren die USA noch dominanter als davor, westliche Staaten noch dominanter als davor. Sie haben ihre Agenten noch stärker platziert und das UN-System ist gewachsen, auch durch die eben genannten freiwilligen Beiträge. Kräfte innerhalb westlicher Staaten, die Multilateralismus kritisch sehen, sehen auch die Ausgaben dieser Staaten für Multilateralismus kritisch. Und sie sehen kritisch, dass die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten potenziell beschränkt wird, weil es da eine multilaterale Organisation gibt, die für globale Werte steht oder globale Interessen vertritt. Aber was Parteien wie Trumps Republikaner wollen, ist, nationale Interessen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und viele von ihnen sehen dabei die UN eher als Problem als Instrument, um amerikanische Interessen umzusetzen. Das bedeutet, es ist sozusagen die Mischung aus nationalen Dynamiken und die Rolle, die internationale Organisationen für nationale Außenpolitik haben, die dazu führt, dass bestimmte Parteien, bestimmte Strömungen weniger Interesse haben, multilaterale Organisationen zu unterstützen.
Okay, kannst du mir das mal irgendwie ganz konkret erklären? Also versuchen wir so, also gehen wir doch mal einen Schritt mit in die Gedankenwelt jetzt von einer republikanischen Partei unter Donald Trump und sagen, okay, wir wollen jetzt hier America First machen. Was ist jetzt das Problem an diesem multilateralen System dann für die?
Also ein Beispiel, das oft genannt wird, ist das Thema reproduktive Gesundheit. Also wenn es darum geht, wer bekommt Kinder, wann, wie viele, inwiefern ist das ein Teil von der strategischen Entscheidung von Individuen, wie gehen Individuen damit um, ob sie zum Beispiel eine Schwangerschaft abtreiben möchten, welche Art von Unterstützung brauchen sie dabei. Innerhalb des UN-Systems gibt es eine Organisation, die heißt UNFPA, der UN-Populationsfonds, der dafür sorgt, dass vor allem in Ländern des globalen Südens, Menschen Unterstützung dabei bekommen, diese Art von Entscheidungen zu treffen. Innerhalb der Republikanischen Partei gibt es schon seit Jahrzehnten die Tendenz zu sagen, wir wollen keine Organisation unterstützen, sowohl national als auch international, die sich für Abtreibung einsetzen oder über Abtreibung informieren. Das bedeutet, dass, wenn wieder ein republikanischer Präsident übernimmt, gibt es normalerweise die Tendenz, dass alle Organisationen, die von den USA Geldern bekommen, darauf überprüft werden, ob sie für Abtreibung einstehen oder über Abtreibung informieren. Und die Organisationen, die das tun, bekommen dann kein Geld mehr. Das bedeutet, der UN-Populationsfonds wird jetzt sehr wahrscheinlich kein Geld mehr von den USA, zumindest für die Programme bekommen, in denen es um Abtreibung geht.
Gut, aber das war ja eine reguläre Praxis. Also das hat es ja öfter schon gegeben. Also ich erinnere mich, glaube ich, unter Bush war das ja auch so. Das heißt, das war schon öfter mal da, wenn dann eher, sagen wir, konservative Politiker an die Macht kamen, dass die da irgendwie den Hebel angesetzt haben. Aber was jetzt auf der Ebene von Trump passiert, ist ja mit der großen Axt einmal wirklich in dieses System reinzufahren. Warum das jetzt?
Genau, also das ist sozusagen die Dynamik, die wir, deswegen das Beispiel, das oft genannt wird, was es auch schon länger gibt, von reproduktiven Gesundheitsfragen, das wird sozusagen auf das gesamte UN-System angewandt. Die Frage ist, welche Interessen haben Trump und sein Team, die Republikaner unter Trumps Führung, und welche Interessen vertreten UN-Organisationen? Und das wird praktisch Schritt für Schritt überall abgeglichen. Die Trump-Administration, also die Regierung unter Trump, hat sich entschieden, für 180 Tage jede einzelne internationale Organisation einer Überprüfung zu unterziehen, welche Rolle die USA spielen, wofür sie Gelder geben und dann zu entscheiden, ob die USA weiterhin Mitglied ist und ob sie weiterhin Gelder zahlen. Das bedeutet die Logik, unsere Interessen sollen direkt umgesetzt werden durch diese Organisation, wird jetzt über das ganze Feld umgesetzt. An seinem ersten Tag, am 20. Januar, sein erster Tag wieder im Weißen Haus, hat Donald Trump entschieden, dass die USA sich aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen, die WHO mit Sitz in Genf. Das kann jedes Land entscheiden, dass sie sich zurückziehen. Das dauert dann ein Jahr, bis diese Entscheidung umgesetzt wird. Aber Trump hat an seinem ersten Tag entschieden, die Weltgesundheitsorganisation, der einiges vorwirft, eine China-Nähe, eine problematische Herangehensweise an die Covid-Pandemie, aus denen möchten sich die USA zurückziehen. Das Gleiche mit dem Paris Agreement, also der Übereinkunft der Staaten zum Klimawandel und zum Klimaschutz, die 2015 verabschiedet wurde. Auch da zieht sich die USA zurück. Das bedeutet, über ganz viele Politikfelder wird versucht zu schauen, was will eine Trump-geführte Regierung in den USA für sich, für das eigene Land, für die eigene Partei, für die eigenen Interessen und inwiefern ist das kompatibel mit dem, was internationale Organisationen tun.
Jetzt hast du in deinem Papier auch viele Folgen aufgelistet, die dann möglicherweise auf einen zukommen. Was sind denn deiner Meinung nach so die gravierendsten jetzt für die Vereinten Nationen? Wo siehst du das am problematischsten, in welchen Bereichen und welche konkreten Auswirkungen erwartest du?
Also es gibt sicher Arbeitsfelder, die ganz besonders betroffen sind. Also Gesundheit hatten wir schon genannt, reproduktive Gesundheit besonders, Klimafragen allgemein. Also die US-Regierung unter Biden war relativ stark daran interessiert, sich mit Klimaschutz auseinanderzusetzen und Klimaschutz zu unterstützen. Die USA sind jetzt schon nach den ersten paar Wochen Trump sehr viel weniger präsent, was Klimafragen angeht. Die Trump-Regierung hat entschieden, dass sie schon zugesagte Gelder nicht auszahlen werden für globalen Klimaschutz. Das bedeutet, Organisationen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, werden es ganz besonders spüren. Wir sehen das aber auch, weil du vorher USAID erwähnt hattest, also die Behörde innerhalb des US-Systems, die sich mit Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Dadurch, dass diese Organisation de facto abgeschafft wurde und die ein enormes Budget hatte, was alle Teilbereiche von Entwicklungszusammenarbeit und internationaler Kooperation betrifft, weil die es nicht mehr so geben wird, wie sie es eigentlich bisher gab, bedeutet das, dass die Auswirkungen in allen Politikbereichen spürbar werden. Im UN-System hatte ich schon genannt, die WHO als Weltgesundheitsorganisation bekommt das sehr klar zu spüren, aber auch alle anderen. Ein Beispiel. Wenn die USA jetzt schon Gelder für Programme und Projekte zugesagt hat, dann gibt es jetzt seit Ende Januar die Direktive aus dem Weißen Haus, dass keine Gelder mehr ausgezahlt werden dürfen. Das bedeutet, jede einzelne UN-Organisation muss schauen, welche Gelder haben wir von den USA bekommen. Und auch wenn diese Gelder schon weitergegeben wurden, muss jetzt ein Freeze stattfinden, also ein Einfrieren der Prozesse. Das bedeutet, das gesamte Ökosystem, was dranhängt an Entscheidungen, die in den USA getroffen werden, hat Implikationen, und du hast einige vorher genannt, für Leute, Individuen, die jetzt weder durch die UN noch durch US-Institutionen Unterstützung für die Gesundheitsversorgung bekommen, die Nahrung bekommen in Krisengebieten. Und das können wir sozusagen für jeden einzelnen Sektor weiterziehen, was das bedeutet für Menschen, aber auch Institutionen und Gruppen auf der ganzen Welt.
Das heißt, es geht aber wirklich so weit, dass du sagst, da, also Hilfsgüter wirklich, wo Leute auf gut Deutsch nichts zu fressen haben, die werden dann auch dadurch betroffen sein?
Genau, der Nahrungsmittelbereich ist ein wichtiger. Es gab also die Direktive aus dem Weißen Haus, alle Funding wird gestoppt. Dann gab es eine weitere Direktive, die gesagt hat, naja, also für die wichtigsten lebenssichernden Maßnahmen gibt es eine Ausnahme von diesem generellen Stopp. Viele Organisationen hatten aber in der Zwischenzeit schon angefangen, zu versuchen, diesen Stopp umzusetzen. Und es war sehr unklar, wie dann diese Ausnahme vom Stopp umgesetzt würde. Das heißt, de facto ist es dazu gekommen, dass Nahrungsmittellieferungen nicht mehr weitergeführt wurden. Manchmal waren die Ladungen mit Nahrungsmitteln da, konnten aber nicht entgegengenommen werden, weil die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, das entgegenzunehmen, schon keine Verträge mehr hatten oder gekündigt wurden. Das heißt, wir haben schon jetzt in ein paar Tagen gesehen, welche katastrophalen Auswirkungen es für Menschen haben kann, wenn diese Hilfslieferungen nicht gezahlt werden. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Medikamente für HIV. Menschen, die sich mit HIV infiziert haben und regelmäßig Medikamente bekommen. Wenn kleine Krankenhäuser oder medizinische Stationen, ganz egal wo, vor allem im globalen Süden, geschlossen werden, bekommen diese Menschen nicht mehr die regelmäßigen Medikamente, die sie brauchen. Und das kann schon innerhalb von ein paar Tagen passieren, dass diese Medikamente nicht mehr verfügbar sind und dass die Leute, die diese Medikamente austeilen, keinen Job mehr haben und de facto nicht mehr arbeiten können. Das bedeutet, Menschen spüren das relativ schnell, ob diese Hilfsgelder gezahlt werden oder nicht.
Würdest du das jetzt aber als eine generelle Abkehr der USA von den Vereinten Nationen bezeichnen oder ist das eine eher selektive Auswahl, wo Trump sagt, ja, das möchte ich noch behalten oder das nicht? Also zum Beispiel im Sicherheitsrat jetzt, wenn man sieht, die Resolution zur Ukraine, im Ukraine-Krieg, wo er dann Russland nicht mal als Aggressor noch benennt, das ist ja noch ein Vorteil, den er ja offensichtlich sieht von der Institution.
Also es ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, dass sich die USA komplett aus den Vereinten Nationen zurückziehen werden. Das hören wir auch bei verschiedenen Statements, die von Trump selber und aus seinem Umfeld kommen, dass es durchaus Teile des UN-Systems gibt, die für die Trump-Regierung im US-Interesse agieren. Oft wird als Beispiel genannt das Welternährungsprogramm WFP, das wird aktuell von einem US-Amerikaner geführt. UNICEF, das UN-Kinderhilfswerk, wird aktuell auch von einer US-Amerikanerin geführt. Und so gibt es ein paar Beispiele, die auch von Republikanern in Trumps Team immer wieder als positive Beispiele genannt werden, dass das UN-System doch manchmal ganz gute Arbeit macht. Und gleichzeitig jenseits von den Entwicklungs- und humanitären Angelegenheiten, die wir jetzt gerade besprochen haben, gibt es den Sicherheitsrat, den du gerade genannt hast, wo die USA schon lange eine dominante Rolle spielen als wichtigste militärische Macht. Das heißt, da wird sich Trump nicht ohne weiteres zurückziehen. Aus dem Menschenrechtsbereich, das ist der dritte Bereich der UN-Arbeit neben entwicklungshumanitären Angelegenheiten und Sicherheitsfragen, sind die Menschenrechte ein wichtiger Pfeiler der UN-Arbeit. Da haben sich die USA jetzt schon explizit zurückgezogen, wie schon unter der ersten Trump-Regierung, weil Trump und sein Team sagen, der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ist nicht im Interesse der USA, da wollen wir nicht Teil davon sein. Und damit überlassen die USA auf eine gewisse Art und Weise Menschenrechtsfragen anderen.
Du hast gerade schon so ein bisschen Personal angesprochen, also jetzt Leitung UNICEF in der Hand der Amerikaner und so weiter. Da müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen über die Personalentscheidung sprechen, die Donald Trump für sein Team getroffen hat. Also ganz vorne ran Marco Rubio als Außenminister, aber auch Elise Stefanik. Wie bewertest du denn das? Also was sagt uns das denn, welche Leute er da jetzt quasi Richtung UN entsendet?
Das sind ganz sicher Leute, die sehr nah an dem sind, was er möchte. Also Leute, die klar umsetzen, Trump ist derjenige, der entscheidet, wie unsere Außenpolitik passiert in den USA. Und wir müssen ganz nah an dem Credo sein, America first. Das heißt, jede Entscheidung, das ist auch das, was Elise Stefanik in ihrem Hearing gesagt hat, also in der Ausschusssitzung vor dem Kongress, wo geprüft wurde, ob sie fähig ist, von den Mitgliedern des Kongresses die USA bei den Vereinten Nationen zu vertreten.
Vielleicht schieben wir an der Stelle noch nach, wer es nicht weiß, Frau Stefanik ist dann die UN-Botschafterin der Amerikaner.
Genau, also sozusagen sie ist es noch nicht, aber sie möchte es gerne werden. Trump möchte gerne, dass sie es wird. Und sie muss sozusagen durch einen Prozess gehen, damit sie bestätigt wird vom US-Kongress, vom Parlament. In dieser Anhörung war sie sehr explizit darin zu sagen, im Grunde müssen wir jeden einzelnen Dollar, den wir an internationale Organisationen geben, anschauen und fragen, dass wir diesen Dollar geben, gibt uns das was zurück? Und das ist eine Logik, die sehr viel direkter an nationale Interessen gebunden ist als davor. Die USA, es war schon immer aus nationalem Interesse heraus, dass die USA ein multilaterales System unterstützt, was letzten Endes eine Weltordnung stützt, in der die USA eine dominante Rolle spielt. Das heißt, nationales Interesse hat schon immer eine große Rolle gespielt dafür, wie die USA im multilateralen Rahmen in der UN agiert. Aber jetzt soll diese Logik sozusagen auf jede einzelne Entscheidung heruntergebrochen werden. Und bisher war es so, dass die USA auch einfach generell, wie viele westliche Staaten auch, wie Deutschland zum Beispiel auch, generell UN-Organisationen unterstützt, ihre Mandate umzusetzen, egal in welchem Bereich. Und jetzt können wir erwarten, dass die USA sehr viel kleinteiliger darüber entscheidet, welche UN-Organisation in ihrem Interesse agiert und welche nicht.
Das heißt, diejenigen, die im Interesse agieren, sind die dann eher geschützt als andere? Und welche wären es in deiner Meinung nach? Also jetzt sind es nur diese paar positiven, die du schon genannt hast, wie UNICEF, oder gibt es da welche konkret, wo du sagst, die sind definitiv geschützt?
Ich glaube, es gibt da nichts, was von vornherein geschützt ist. Ich glaube, es wird immer darauf rauslaufen, zu schauen, welche konkreten Programme werden umgesetzt und auch ist die Führungsriege der einzelnen UN-Unterorganisationen oder Fonds und Programme, sind die auf einer Linie mit den USA. Und man sieht schon jetzt, dass natürlich die Führungsriege innerhalb der UNO versucht, diese sehr komplexe Situation zu manövrieren, so zu manövrieren, dass auf der einen Seite die UN weiterhin Unterstützung von den USA bekommt, aber ohne auf der anderen Seite sich komplett an die US-Amerikaner zu verkaufen. Weil, wie anfangs gesagt, die UN besteht ja nicht nur aus den USA, sondern aus 192 anderen Staaten, die auch Interessen haben. Und teilweise sind diese Staaten nicht ganz unwichtig.
Ich glaube, um das mal wirklich einzuordnen, diese Machtinteressen innerhalb der Vereinten Nationen, wenn man das mal so sagen möchte, Ich glaube, da muss man wirklich verstehen, wie diese Finanzierung konkret funktioniert. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ja, also es gibt da diese ich sag mal, Pflichtbeiträge, dann gibt es freiwillige Donations oder Gelder, die sie dazugeben. Wie funktioniert das und wie verschafft man sich mit diesem Geld dann auch Einfluss auf die Agenda der Vereinten Nationen?
Ja, dann wird es jetzt kurz technisch.
Ja, also, das muss man mal verstanden haben, oder sehe ich das falsch?
Genau, es gibt das reguläre Budget. Das macht aber inzwischen einen kleinen Teil nur des UN-Gesamtbudgets aus. Also ungefähr unter 20% der UN-Ausgaben kommen durch das reguläre Budget. Das ist im Grunde das, was mit Mitgliedsbeiträgen bezahlt wird. Also wie in einem Verein auch. Wenn du als Staat Mitglied der Vereinten Nationen wirst, musst du einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das ist nicht für alle gleich, sondern es wird danach berechnet, wie ökonomisch stark dein Land aufgestellt ist. Und nach einer Formel, die relativ kompliziert ist, auf die einigen sich alle Mitgliedstaaten, nach dieser Formel wird berechnet, wie alle 2-3 Jahre sich die Mitgliedsbeiträge verändern, je nachdem, ob die Wirtschaft gewachsen ist oder nicht, der einzelnen Mitgliedstaaten. Und nach dieser Regel hat die USA diesen Beitrag von 22%, der steigt auch nicht, weil die USA sehr darauf gepocht hat, dass es eine Begrenzung gibt, eine Decke ihres Beitrags, weil sie nicht mehr zahlen wollen. Wenn man sozusagen die Wirtschaftskraft der USA relativ zu anderen Staaten auflisten würde, müssen die USA eigentlich mehr zahlen. Aber alle Mitgliedstaaten zusammen haben sich geeinigt, dass die USA bei 22% stehen bleibt, was die Beiträge angeht. Wie gesagt, diese Mitgliedsbeiträge sind sozusagen die finanzielle Grundlage für das UN-System, dass es funktioniert. Aber ein Großteil, also über 80% des Budgets, kommen aus anderen Quellen. Und ganz besonders wichtig über die letzten Jahre sind die sogenannten freiwilligen Beiträge geworden und da die Earmarked Contributions, das bedeutet Beiträge, bei denen die Gebenden, also besonders reiche Staaten, im Voraus sagen, diese Gelder müssen für bestimmte Themen oder in der Kooperation mit bestimmten Partnern oder in bestimmten Ländern umgesetzt werden. Das heißt, die UN ist bei dem Großteil der Gelder nicht frei darin zu verfügen, was mit den Geldern passiert, sondern es sind die Mitgliedstaaten selber, die Einzelnen, die entscheiden, mit diesem Geld, was ich euch gebe, müsst ihr das oder das machen. Und damit haben diese Mitgliedstaaten, die viel Geld geben, auch relativ viel Einfluss darauf, was die UN konkret tut.
Was bedeutet das dann aber jetzt so für die inhaltliche Ausrichtung der Vereinten Nationen in der Zukunft? Also bedeutet das jetzt, wenn die Amerikaner dann sagen, okay, wir nehmen jetzt wieder Geld mehr in die Hand, aber mehr Geld in die Hand, dann müsst ihr aber halt auch das machen, was unserer Ideologie und unserer Meinung nach richtig ist, dann auch tun. Das heißt, werden wir dann einen Shift jetzt in der Vereinten Nation erleben hin zu vielleicht einer konservativeren Politik oder Maßnahmen? Oder ist es jetzt so, dass die Vereinten Nationen sagen, wir versuchen das jetzt auszubalancieren? Du bist da ja nah dran. Wie ist denn die Reaktion innerhalb der Vereinten Nationen und der einzelnen Organisationen auf das, was da gerade aus Amerika kommt?
Also es wird auf jeden Fall nicht erwartet, dass die Trump-Regierung mehr Geld in die Hand nimmt, um bestimmte Programme in ihrem Sinne weiter zu expandieren. Was eher erwartet wird, ist, dass nach diesem Überprüfungsprozess eine Reduktion zu erwarten ist, dessen, was die USA zahlt. Das bedeutet insgesamt, längerfristig gesehen, wird das UN-System US-finanzierte Teil des UN-Systems eher schrumpfen. Die Idee, dass andere reinkommen und das Geld zahlen, was die USA bisher gezahlt haben, das ist natürlich eine Hoffnung, die da ist. Nur wir wissen auch, dass viele westliche Staaten durchaus auch finanzielle Probleme haben. Die Niederlande zum Beispiel haben erst vor ein paar Tagen auch im Kontext von Trumps Entscheidung gesagt, dass sie ihre Entwicklungsausgaben drastisch reduzieren werden. Und das bedeutet, dass wenn immer mehr westliche Staaten, die bisher auch sehr aktiv waren, und Deutschland ist einer der Kerngeber des UN-Systems.
Ich glaube, das ist der zweitstärkste sogar, oder?
Genau, wenn wir alle Zahlen zusammennehmen, also sowohl die Pflichtbeiträge als auch die freiwilligen Beiträge, ist Deutschland der zweitwichtigste Geberstaat der Vereinten Nationen. Wenn sozusagen viele westeuropäische Staaten nicht bereit sind, viel mehr und signifikant mehr Geld zu zahlen. Und so wie es gerade aussieht, werden diese westlich-europäischen Staaten nicht in der Lage sein, die Zahlungen der USA, die nicht mehr kommen, auszugleichen. In dieser Situation wird insgesamt das UN-Budget eher weniger werden. Und das bedeutet, dass manche Organisationen sehr viel weniger arbeiten können. Theoretisch könnte man darüber nachdenken, in der Zukunft bestimmte Organisationen zusammenzulegen, weil das UN-System ist ja sehr, sehr komplex und sehr ausdifferenziert. Manchmal gibt es überlappende Mandate. Das bedeutet, 2 oder 3 UN-Organisationen arbeiten zu den gleichen Themen. Das heißt, theoretisch könnte man die aktuelle Situation als Anlass nehmen, um darüber nachzudenken, ob man das UN-System reformiert im Sinne von Zusammenlegung und einem Streamlining, also eine gemeinsame Logik aufzuziehen, wie Gelder besser verwendet werden. Ob das passiert, ist eine offene Frage. Aber ich glaube, jetzt im Moment steht die Gefahr im Raum, dass viel an UN-Arbeit nicht mehr möglich sein wird.
Schauen wir in die Zukunft. Wo führt das hin? Kann man dann eine Agenda, sage ich mal, wie die 17 Ziele oder dann auch nach 2030, wenn es dann irgendwie weitergeht, was man danach machen möchte und sich festlegen möchte, sind solche Sachen dann überhaupt noch möglich?
Also die 2030-Agenda ist sicher das Resultat einer Zeit, die hinter uns liegt. 2015 waren die Machtverschiebungen noch nicht so sichtbar. Die Machtverschiebungen global, aber auch innerhalb der Staaten. Ich glaube, die Weltgemeinschaft wird es nicht schaffen, eine ähnliche Agenda neu aufzuziehen in ein paar Jahren. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass die Ziele weitergeführt werden, zumindest teilweise, um zu sagen, wir haben diese Agenda, dann lasst sie uns behalten und versuchen, daraus das meiste zu machen. Es ist relativ wahrscheinlich und auch offensichtlich, dass die 17 Ziele bis 2030 nicht erreicht werden. Das heißt, es gäbe auch eine funktionale, inhaltliche Grundlage, um zu sagen, lasst uns diese Ziele weiter als Ziele behalten und gemeinsam weiterarbeiten. Den Konsens, den es 2015 gab, den wird es so in der Form in den nächsten Jahren wohl nicht geben. Das heißt, die 17 Ziele sind wie ein Überbleibsel einer anderen Zeit, die aber durchaus hilfreich sein könnten, um gemeinsame Kooperation weiterhin zu ermöglichen oder den Rahmen dafür zu geben.
Wo liegen denn aber Perspektiven, das jetzt dann irgendwie auszugleichen? Weil irgendwie wird ja die Arbeit der Vereinten Nationen trotzdem weitergehen müssen. Und es sind ja auch noch Länder drin, die vielleicht noch was wollen im Vergleich dann jetzt zu den USA. Also wie kann man sich vielleicht darauf fokussieren, auf diese Richtung von die Allianz der Willigen, sage ich mal?
Ja, es gab ja schon während der ersten Trump-Administration die Bemühungen, in dem Fall von Deutschland und Frankreich, eine Allianz für den Multilateralismus aufzusetzen, um zu sagen, auch wenn die USA als wichtigstes Geberland der Vereinten Nationen sich eher zurückzieht, wir sind für Multilateralismus und wir wollen andere Staaten mit an Bord holen. Und die deutsche Bundesregierung hat auch schon jetzt in den letzten Wochen versucht, auf die eine oder andere Weise diese Art von Allianzdenken neu aufzusetzen und zu sagen, Länder aller Kontinente kommt, lasst uns zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass das UN-Entwicklungssystem genug Unterstützung bekommt, sowohl politische als auch finanzielle. Das heißt, es gibt diese Idee schon, dass man sich über Kontinente übergreifend zusammentut, um Allianzen zu schmieden, die den Multilateralismus eher stärken, auch im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Dann gibt es aber auch Individualinteressen und die sind auch sehr wichtig. Also Deutschland hat generell ein Interesse, viele westeuropäische Staaten haben Interesse daran, dass multilaterale Institutionen im UN-System funktionieren, weil letzten Endes sowohl politisch als auch ökonomisch davon profitiert wird. Dann gibt es Staaten wie China zum Beispiel. China ist inzwischen, wie wir alle wissen, ein zentraler Akteur auf globalpolitischer Ebene. Und China ist auch der zweitwichtigste Beitragszahler für das UN-reguläre Budget. Also China und die USA sind inzwischen, was das reguläre Budget der Vereinten Nationen angeht, fast auf der gleichen Ebene. Und China wird sicher es zu nutzen wissen, dass die USA sich eher zurückziehen aus vielen UN-Gremien und Organisationen.
Das heißt, werden wir vielleicht auch erleben, dass sich da ganz neue Allianzen schmieden? Also, dass man vielleicht auch thematisch bei manchen Sachen dann eben zusammenarbeitet und das dann auch schon als vielleicht so ein multilaterales System im Kleinen interpretiert und sagt, okay, da decken sich unsere Überschneidungen, lass uns doch da vielleicht schauen, haben wir da mit China irgendwelche Deckungsgleichungen und können deswegen dann halt mit denen auch innerhalb der Vereinten Nationen zusammenarbeiten? Oder wie stellst du dir das vor in Zukunft?
Das ist eine Möglichkeit und wir haben auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass sowas manchmal funktionieren kann und manchmal überhaupt nicht funktioniert. Und dann kommt sowas wie die Bundestagswahl ins Bild, dass es schon sehr davon abhängt, welche Politikerinnen und Politiker welche Führungspositionen innerhalb von deutschen Ministerien haben. Wir hatten zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode die Situation, dass aus dem BMZ, dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, generell eher Interesse da war, mehr mit China zu machen, mit China zu kooperieren oder zumindest die Möglichkeiten auszuloten. Aus dem Auswärtigen Amt gab es da eher begrenztes Interesse und manchmal eher im Gegenteil die Maxime zu sagen, wir können uns nicht mit China zusammentun, die sind inhärent problematische Player auf der globalen Ebene, wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, es gibt durchaus auch im deutschen System Interesse daran, mehr mit China zu tun, auch bei den UN, auch im multilateralen Rahmen, aber das sind dann letzten Endes sehr politische Entscheidungen, ob man das möchte oder nicht.
Aber so eine Beständigkeit, wie wir sie die letzten Jahrzehnte dann erlebt haben, die ist vorbei.
Ja, sehr wahrscheinlich und es ist wie ein kleiner oder ein großer Wake-up-Call. Also es ist eine Art von Aufwecken aus bestimmten Wahrheiten und Grundannahmen, die jahrzehntelang gegeben schienen, die aber jetzt so nicht mehr stattfinden. Und das bedeutet auch, dass auch bei den Vereinten Nationen sich Deutschland und auch die Europäische Union und andere Partnerinnen und Partner auch im globalen Süden überlegen müssen, welche Aspekte von Multilateralismus wichtig für sie sind. Und die große Gefahr, die ich sehe für den Multilateralismus, ist, dass es zwischen einem trumpistischen Amerika, also den USA auf der einen Seite, und einem China von Xi Jinping geführt, dass das Interesse bei beiden Seiten groß ist, den Multilateralismus eher zu schwächen als zu stärken. Beide sehen das UN-System als relevant und für ihre eigenen Zwecke nützlich. China und die USA sind Teil des UN-Sicherheitsrats und da ständige Mitglieder, also haben immer ein Veto, was sicherheitspolitische Fragen angeht. Aber insgesamt sind sie daran interessiert, dass die UN-Bürokratie weniger autonom ist. Das bedeutet, dass mächtige Staaten Einfluss darauf haben, was multilaterale Organisationen tun. Und wenn die beiden wichtigsten Player im UN-System da einen gemeinsamen Nenner haben, dann wird es sehr schwer für andere, da dagegen zu steuern.
Das klingt für mich aber so, dass dann der globale Süden, der gerät unter die Räder.
Nicht unbedingt, weil dadurch, dass wir eine multipolarere Weltordnung oder eine multipolarere Machtaufteilung haben, werden Allianzen eher wichtiger als weniger wichtig. In einer unilateralen Konstellation, wo die USA ganz klar als Hegemon dominieren, sind diese Allianzen immer nur mit Bezug auf die USA relevant und die USA sind so relevant, dass sich kein Staat da wirklich raus oder wenige Staaten rausnehmen können. In einer multipolaren Konstellation sind diese Allianzen mit einzelnen Staaten oder mit Staatengruppen tendenziell wichtig in der Rivalität zwischen China und den USA, aber auch darin, wie Europa sich positionieren kann. Also wie sehen Europas Verbindungen in den globalen Süden aus, nach Afrika, nach Asien, nach Lateinamerika? Sind diese Verbindungen
da? So zwischen den Zeilen, liegt da auch eine Chance für den globalen Süden?
Da liegt auf jeden Fall eine Chance. Ich meine, die Herausforderung ist nicht zermahlen zu werden zwischen diesen geopolitischen Blöcken, die nur noch mit Bezug auf globale Machtdynamiken aufeinander zukommen und sowas wie die 17 Ziele und die Nachhaltigkeitsagenda praktisch aus dem Fenster werfen. Aber die Möglichkeit besteht zu sagen, im Falle von Europa zum Beispiel, Europa, wenn wir kooperieren sollen, dann muss diese Kooperation unter anderen Vorzeichen stattfinden als bisher. Das bedeutet, bestimmte Fragen von Handelsbeziehungen zum Beispiel verbinden mit Entwicklungsfragen und zu sagen, wenn Migration noch mit reinkommt, dann ist das ein Paket, das sehr viel komplexer aussieht. Und es ist nicht so, dass es eine einseitige Beziehung ist, wo ihr wollt was oder wir wollen was von euch, sondern beide Seiten wollen was, alle Seiten wollen was. Und da wieder wird China oft als Beispiel genommen. Der Begriff der Win-Win-Kooperation, also alle Seiten, die beteiligt sind, gewinnen etwas daraus, dass kooperiert wird. Diese Logik ist sehr viel weiter verbreitet inzwischen als noch vor 10, 20 Jahren. Also die Idee, dass Partnerschaften auch mit Bezug auf Entwicklungsfragen und globale Ungleichheit für alle was bringen sollen.
Wie würde sich dieses Gleichgewicht denn verändern? Und jetzt male ich das mal so ein bisschen an die Wand, wenn dann auch in Europa sich dieser konservative Rechtsruck noch weiter ausprägen wird.
Das ist dann eine Frage, was das konkret bedeutet. Also ist das eher was, was sich an Trump annähert, was ja auch eine sehr spezifische Form des politischen Konservatismus ist. Viele würden sagen, das ist gar nicht mehr so konservativ, weil es nicht mehr bewahrt, sondern eher destruktiv vorgeht und Institutionen aushöhlt, deren Leben beendet und ganz neue Formen von Kooperation aufbaut. Also dass sozusagen auch das Spektrum sich immer mehr aufteilt und verschiebt in den Logiken, in denen wir bisher gedacht haben. Aber wenn es bedeutet, dass Europa sich generell eher auf eine Isolation vorbereitet, also gesagt wird, die USA machen ihr Ding für sich, es ist katastrophal, da wollen wir nicht mit dabei sein, China ist ein Systemrivale, da wollen wir auch vorsichtig sein. Also ein Szenario wäre, dass alle sich eher so ein bisschen in ihre eigenen nationalen oder supranationalen Schalen zurückziehen und sagen, und das passiert teilweise ja schon, um zu sagen, wir müssen uns weniger abhängig von anderen machen. Das bedeutet eine Relokalisierung von Supply Chains, also von den Verbindungen, die dazu führen, dass bestimmte Produkte hergestellt werden können, dass wir autarker werden. Also das ist eine Dynamik. Eine andere Dynamik ist zu sagen, in einer globalisierten Welt können wir uns nicht autark zurückziehen. Wir müssen aber dann unsere Partnerschaften und Allianzen anders gestalten. Und da kommen dann Partnerinnen und Partner ins Spiel, die inzwischen immer wichtiger geworden sind, aber vor 30, 40 Jahren eher noch als Entwicklungsländer irgendwo auf der Welt gesehen wurden. Indien zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Indien ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es spielt eine sehr zentrale Rolle, was Dienstleistungen angeht. Und Indien wird sicher ein wichtiger Partner bleiben und die Wichtigkeit wird wachsen. Mit China ist die Beziehung komplex, hatten wir schon angesprochen, weil es da nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um geopolitische Dynamiken geht. Der afrikanische Kontinent ist sehr heterogen, was die Wirtschaftskraft angeht, was die potenziellen Möglichkeiten an Kooperation angeht. Aber auch da liegt viel Potenzial, dass Europa, Deutschland eine andere Art von Kooperation aufsetzt, als es bisher der Fall war.
Aber am Ende kostet das halt auch alles Geld, Sebastian. Wie kann man denn diese Geldeinnahmesituation, sage ich mal, auch zukunftssicher dann noch gestalten? Also wenn jetzt dann die USA sagen, sie ziehen sich raus, du hast ja gerade schon angedeutet, andere Länder können nicht einspringen, andere haben auch schon angekündigt, wir fahren dann ein bisschen runter. Hast du in deiner Analyse irgendwelche Wege noch gefunden, wo du sagst, naja, also man könnte natürlich schon noch sich Gedanken machen über die Finanzierung der Vereinten Nationen, da vielleicht auch was dran zu drehen und das anzupassen an die neuen Bedingungen?
Also es gibt da verschiedene Ideen. Eine Idee ist, auf nichtstaatliche Akteure zu schauen. Zum Beispiel große Stiftungen in den USA spielen eine große Rolle. Gates Stiftung, Rockefeller Stiftung. Michael Bloomberg zum Beispiel hat mit seinen Stiftungen angekündigt, dass er einspringen wird, um bestimmte finanzielle Ausfälle wegen Trump zu kompensieren. Also es gibt so die Idee, dass private Gelder benutzt werden, um bestimmte globale Kooperationsformen weiterzuführen oder zumindest zu stärken in einem Kontext, wo gerade nicht viel US-Unterstützung da ist. Aber ich glaube, das ist keine längerfristige Möglichkeit, um globales Regieren oder globale Kooperationsformen längerfristig so zu stützen, dass sie auch von selber gut funktionieren.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch eine krasse Nummer. Also ich meine, da macht man sich ja noch mehr abhängig von den Einzelmeinungen von einem Bill Gates oder sonst irgendwas. Also wenn jetzt dann die Foundation von Bill Gates sagt, ja, wir sehen bildungspolitisch das und das vorne, so konnte man vorher noch sagen, es war halt die Idee des ganzen Staates, legitimiert durch das Volk. Dann ist es halt ein einzelner reicher Mensch. Also das ist ja auch hochkritisch zu sehen, oder sehe ich
das
falsch?
Das ist sozusagen das grundlegende Problem, wie globales Regieren und globale Kooperation stattfinden soll. Und die Legitimitätsfrage ist eine ganz zentrale. Das kann im Gesundheitsbereich zum Beispiel, ist diese Frage schon lange gestellt worden, weil die Gates-Stiftung da so ein Schwergewicht ist, dass es in manchen Sektoren, also Sektoren innerhalb des Gesundheitsbereichs und was bestimmte Programme angeht, die Gates-Stiftung so dominant ist, dass ohne sie fast nichts geht. Das heißt, wir haben schon in einzelnen Teilbereichen diese Situation, dass private Akteure sehr viel Macht haben. Aber generell ist das nicht der Weg, der uns in die Zukunft einer stabilen und nachhaltigen globalen Kooperation bringen wird. Eine Möglichkeit ist, einfach alles so ein bisschen runterzufahren und zu sagen, wir haben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung wie noch vor 10 Jahren. Wir können einfach ein bisschen weniger machen oder müssen strategischer vorgehen. Also dass versucht wird zu sagen, die wichtigen Arbeitsbereiche der UN oder anderer multilateraler Organisationen, die bleiben bestehen. Wir wissen auch, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Aber wir können einfach insgesamt ein bisschen weniger machen. Oder, das ist eine andere Alternative, dass andere Institutionen jenseits der UN stärker von einzelnen Staaten finanziert werden und dann bestimmte Arbeitsbereiche der UN teilweise übernehmen. Das ist zum Beispiel eine große Gefahr, die viele UN-Bedienstete sehen, dass China nicht die UN unterstützt, sondern Regionalorganisationen in Asien oder sagen wir die BRICS zum Beispiel als eine alternative Formation, wo China seinen minilateralen oder multilateralen Fokus drauf legt. Bis jetzt war das nicht der Fall. Bis jetzt ist China ein starker Unterstützer für das UN-System. Und es gibt die Hoffnung natürlich, dass China das bleiben wird und relativ gesehen zumindest teilweise das Gewicht der USA ersetzen wird.
Sebastian, abschließend, wie hoffnungsvoll bist du in dieser ganzen Konstellation? Wie schaust du auf diese Entwicklungen? Was sagst du dir abends vorm Einschlafen?
Also ich glaube für mich, ich würde sagen, dass Hoffnung so eine individuelle Frage ist.
Da spricht der Wissenschaftler, ja.
Ich bin generell, glaube ich, sehr hoffnungsvoll. Wenn ich mich aber mit den globalen Dynamiken und den Machtverschiebungen auseinandersetze, dann finde ich da vor allem Dinge sehr spannend. Und ich glaube, dass ich versuche, neben der Analyse, also der systematischen Aufdröselung von was passiert da genau, zu verstehen, was sind die potenziellen negativen und die potenziellen positiven Auswirkungen. Eine wichtige potenzielle positive Auswirkung, die ich sehe, ist, dass Staaten, Akteure, die bis jetzt sehr, sehr dominant waren, besonders westliche Staaten, ein Fragezeichen dahinter setzen müssen, wie sie sich global sehen. Und dass bestimmte Grundannahmen nicht einfach durchexerziert werden können wie davor. Das bedeutet, wir auch individuell, auch in größeren, kleineren Gruppen, aber auch als Staaten, müssen uns eingestehen, dass das System, in dem wir lange davon ausgegangen sind, dass wir immer auf der Sonnenseite sitzen und nur andere Probleme haben, dass wir Teil einer interconnected world sind. Also wir sind miteinander verbunden. Wir können uns da nicht rausnehmen. Wir haben Verantwortung für bestimmte Dinge und wir sitzen nicht auf einem Stuhl, der über alles drüber schaut. Das bedeutet, wir sind Teil von Dynamiken und spüren es vielleicht jetzt mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren, dass sich global was verändert. Und die Chance, die ich darin sehe, ist, dass es zu einem horizontaleren und ehrlicheren Miteinander führt. Aber das ist natürlich, das ist dann die Hoffnungsdimension, die manchmal mit der Analyse konkreter, empirischer Dynamiken wenig zu tun hat.
Siehst du uns in der Lage dazu? Also siehst du uns wirklich als westliche Staaten in der Lage, so einen krassen Selbstreflexionsprozess durchzugehen, wie du ihn gerade skizziert hast?
Ich glaube, dass wir manchmal dahin gedrängt werden. Und ich sehe das schon in konkreten Kooperationsformaten, dass die Dynamiken und allein schon die Sprache und die Art, wie mit Partnerinnen und Partnern umgegangen wird, hat sich sehr verändert. Wenn wir vor 15, 20 Jahren uns bilaterale Kommissionen angeschaut haben, also wie Deutschland mit anderen Staaten sich zusammensetzt, um zu entscheiden, welchem Gebiet wird zusammengearbeitet, welche Gelder fließen, dann war das eine sehr, sehr hierarchische Grundsituation, lange Zeit. Inzwischen hat sich das leicht verändert. Bestimmt besonders mit Staaten, die selber sehr proaktiv auftreten. Also die Kooperation zwischen Indien und Deutschland zum Beispiel läuft inzwischen ganz anders ab als noch vor 30 Jahren. Das sehen wir auch mit anderen Staaten, natürlich eher mit größeren Staaten als mit kleineren Staaten. Aber das ist sozusagen Teil dieser eher multipolaren Weltordnung oder der multipolaren Aufsetzung von Machtdynamiken, dass Deutschland und andere Staaten, die lange sehr dominant waren, verstehen und verstehen müssen, dass sie nicht mehr so dominant auftreten können wie davor. Und das bedeutet, dass anderen mehr Raum gegeben wird. Und das ist erstmal keine ganz so schlechte Nachricht.
Sehr gut, Sebastian. Danke für diesen Einblick. Und danke auch, dass du es nochmal in so eine Sichtweise, nochmal in eine konstruktive Sichtweise eingeordnet hast am Ende und gesagt hast, ja, da gibt es auch eine Perspektive in dem Ganzen. Auch wenn es dann erstmal auf den ersten Blick schlimm klingt, wenn man hört, was da gerade in den USA alles entschieden wird und was da gerade passiert. Sebastian, wir haben hier bei uns im To-Do's-Podcast auch immer noch so ein paar kleine Sachen, die wir von den Gästen abfragen. Das eine ist ein To-Do, also Dinge, die du jetzt auch vielleicht anderen Leuten weiterempfehlen würdest, wo man auch selbst gleich mal so ein bisschen ins Aktive treten kann, vielleicht auch bei diesem Thema.
Zentral für mich wäre zu fragen, warum finden wir manche Sachen gut und manche Sachen schlecht? Welche Art von Grundlage haben wir für unsere Entscheidungsfindung? Wissen wir sehr detailliert Bescheid? Haben wir einfach Gefühle, die uns dazu führen zu sagen, das ist eher schlecht, das ist eher gut? Und dann nochmal so diesen Selbstreflexionsprozess, den du auf sozusagen kollektiver, staatlicher Ebene angeregt hast, dass wir das einfach individuell machen. Wenn wir uns Evidenz anschauen, welche Informationen kommen aus den USA, welche Informationen kommen aus China, ist es leicht, da immer eine normative Bewertung vorzunehmen oder brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Kenntnisse? Und wenn wir dazu kommen, dass wir mehr Kenntnisse brauchen, dann wäre es gut, wenn wir uns individuell, aber auch als Gesellschaft ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie verschiedene Teile der Welt auf uns und auf globale Kooperation schauen, um da einen holistischen Blick drauf zu haben, wie die Welt sich weiterentwickeln könnte.
Und während ihr das tut, da könnt ihr natürlich auch voll gerne unsere Motivations-Playlist hören. Hast du einen Song, den du dir mal ab und zu auflegst, wo du sagst, der pusht mich richtig?
Oh, einige.
Dann gib doch mal einen, sag mal einen.
Vivir mi vida, mein Leben leben.
Okay, packen wir auf jeden Fall drauf. Von wem ist der? Weißt du das aus dem Kopf?
Mark Anthony.
Sehr schön. Und von mir kriegt ihr heute noch dazu The Heavy Hurricane Coming. Ich finde, das hat thematisch ganz gut gepasst, ist aber auch ein toller Motivationssong. Und hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgibst, was dich inspiriert hat, was du gelesen hast, gesehen hast, gehört hast, wo du sagst, ey Leute, das könnt ihr euch auch mal reinziehen. Das hat mir sehr viel gegeben. Irgendwo.
Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken.
Okay. Den liefern wir noch nach. Ansonsten sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns diese Einschätzung zu geben. Und wenn ihr euch dafür näher interessiert, das Papier von dir heißt
Trump 2.0 and the United Nations Implications for Multilateral Funding and Leadership.
Auf jeden Fall lesenswert. Ich habe da viel rausgezogen. Ich fand es super interessant. Schön, dass du heute bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Sebastian.
Danke, Felix.